Der kleine Karli war ein Wunschkind. Seine Eltern und seine Schwester haben jahrelang gewartet und gehofft. Und als er dann endlich kam, drehte sich alles um ihn. Jeder Wunsch wurde ihm vom Herzen abgelesen. Familie, Freunde, alle kümmerten sich unglaublich liebevoll um ihn. So mit 3, 4 Jahren wurde ein Problem offensichtlich. Immer mehr. Karli spricht nicht. Es wurde langsam zur Gewissheit. Es gibt ein Problem. Der wunderbare Karli. Sie sind zu allen möglichen Ärzten gegangen, aber es war nichts zu finden, alles in Ordnung. Und je mehr dieses Problem sichtbar wurde, umso liebevoller kümmerten sich alle um Karli. An seinem 6. Geburtstag gab es ein großes Fest. Und mitten beim Essen sagte Karli plötzlich: "Ach, könnte bitte jemand so lieb sein, mir das Salz herüberzureichen?" Alle Gespräche sind im Augenblick verstummt und die Anwesenden starrten ihn an. "Ja, Karli, du kannst ja perfekt reden. Warum hast du denn noch nie etwas gesagt?"
"Naja, es war bisher nicht nötig. Denn es hat doch bisher immer alles gepasst."
Ich liebe diesen kleinen Witz. Ich habe ihn ein bisschen so zum Grundsatz auch in meiner Kindererziehung gemacht. Ich finde, er zeigt auf wunderbare Weise, dass wir durch Schwierigkeiten lernen. In der Reaktion entwickeln wir Fähigkeiten, Eigenschaften, auch Lebenshaltungen, die uns stärken, die uns weiterbringen. Ohne Probleme bleibt der Mensch irgendwie verkümmert. Meine Mutter war in den letzten Jahren zunehmend in eine Haltung der Überforderung geschlittert. Es war ja alles zu viel, allein in ihrem Alter für das große Haus zu sorgen. Und ich habe immer wieder gesagt: "Sei froh, dass du das Haus hast, das hält dich auf Trab." Als sie dann nach ihrem Sturz an den Sessel gebunden war, klagte sie einmal: "Ich habe in meinem eigenen Haushalt nichts mehr zu sagen und zu tun." Und 3 Monate später haben wir sie zu Grabe getragen. Die Aufgaben waren weg und die seelische Kraft, die letztlich an der Reibung mit der Realität immer noch irgendwie aufrecht geblieben war, diese Kraft versiegte in kurzer Zeit. Wie gehen wir mit den Problemen um? Wie gehen wir an die Schwierigkeiten unseres Lebens heran? Wie sehen wir sie? Als Dornen und Distel? Als mühsames Übel? Jammern wir ungeduldig? Murren wir? Das Leben könnte so schön sein ohne diese ständigen Sorgen. Warum können die Kinder nicht einfach nur brav sein und lernen? Warum finde ich keinen Partner? Warum hilft mir Gott nicht? Jakobus beginnt seinen Brief mit einer erstaunlichen Aufforderung. Entwickelt eine Haltung der Freude über die Probleme eures Lebens. Die Probleme kommen. Jakobus schreibt nicht, woher und warum, aber in der gefallenen Welt gibt es Versuchungen aller Art. Und die bringen uns an eine Weggabelung. Der eine Weg führt über Glauben, Bewährung und Geduld zum Leben und der andere über das Nachgeben der Versuchung in die Sünde und damit zum Tod. Was sind nun diese Probleme? Jakobus verwendet im gesamten Abschnitt dasselbe griechische Wort Peirasmos und das bedeutet, dass er 2 Bedeutungsfelder, einerseits eine Prüfung, das ist die Erhebung, ob jemand die in ihn gestellten Erwartungen erfüllt. Und andererseits ist es die Versuchung, durch die jemand bewusst zu Fall gebracht werden soll, dass man jemanden so richtig in Versuchung führt. Es geht also nicht direkt um die Probleme, wenn man es genau nimmt, sondern es geht um unsere Haltung. Die Probleme sind die Auslöser, aber wie wir reagieren, ist eine geistliche Sache. Und darum spricht Jakobus vom Glauben, der einer Bewährungsprobe ausgesetzt wird. Diese Versuchungen sind bunt, wie er schreibt. Ein buntes Bild ergeben sie. Jeder von uns hat so seine eigenen Versuchungen, seine eigenen Schwachpunkte. Für den einen sind es die Frauen, für den anderen ist das Geld, für den dritten sein aufbrausendes Temperament und für den vierten vielleicht aufmüpfige Kinder. Vielleicht ein unangenehmer Chef, Mobbing durch Kollegen, eine Krankheit. Für einen sind Computerspiele das Problem, für einen anderen die Habgier. Bei den Adressaten des Jakobusbriefes gab es sicher auch Verfolgung. Das ist für uns heute hierzulande kein Problem, auch wenn nicht weit von uns die Verfolgungen beginnen. Braucht man gar nicht so weit zu fahren. Aber die meisten Versuchungen liegen für uns in den ganz alltäglichen, einfachen Dingen. Und nun sagt Jakobus, dass wir uns über diese Prüfungen freuen sollen. Ist das Zynismus? Das Fatalismus? Sarkasmus? Es gibt einen jüdischen Witz. Der Kohn und der Blau springen bei einer Militärübung mit dem Fallschirm ab. Und der Kohn zieht die Reißleine und der Fallschirm geht nicht auf. Der Blau zieht die Reißleine und der Fallschirm geht nicht auf. Der Kohn zieht die Reißleine des Notfallschirms und der Notfallschirm geht nicht auf. Und der Blau zieht die Reißleine des Notfallschirms und der Notfallschirm geht auch nicht auf. Und während sie ungebremst fallen, sagt der Kohn zum Blau, na und ich sage dir, der LKW, den sie uns versprochen haben, dass er uns abholen soll, der wird auch nicht da sein. Ich hatte beim Bundesheer einen Kameraden, der immer, wenn irgendetwas Negatives geschah, mit fröhlichen Meldungen zu hören war, jawohl, Wochenenddienst! So konnten wir ihn begeistert rufen hören. Also, die meisten waren da nicht so begeistert. Und ich habe bis heute nicht durchschaut, ob er das wirklich ernst gemeint hat. Oder ob er das einfach nur so gesagt hat. Oder es gibt diesen Ausspruch, diesen berühmten, freu dich, es hätte viel schlimmer kommen können. Ich freute mich und es kam viel schlimmer. Das alles meint Jakobus nicht. Das ist Galgenhumor vielleicht. Sondern er sagt, all diese Dinge sind Mittel Gottes, um uns an ein großes Ziel zu bringen. Und von dort her kommt die Freude. Wir sind auf dem Weg zu einem großen Ziel. Was ist dieses Ziel? Jakobus nennt drei Dinge. Das erste ist Vollkommenheit. Im Griechischen steht hier vollendet. Gott hat ein Ziel mit jedem Menschen und dazu arbeitet er an uns. Er hat auch mit der Gemeinde ein Ziel. Am Ende werden wir fertig sein. Fertig, vollkommen. Das zweite, das er sagt, ist Unversehrtheit. Ich selbst lebe seit über 30 Jahren mit einem gerissenen Kreuzband im Knie und merke zunehmend, dass die Arthrose fortschreitet. Körperlich bin ich nicht mehr unversehrt. Niemand von uns ist wahrscheinlich unversehrt ab einem gewissen Alter. Aber hier geht es um eine vor allen Dingen geistliche Unversehrtheit. Paulus schreibt so schön, wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, wird doch der Innere erneuert von Tag zu Tag. 2. Korintherbrief 4,16. Das erlebe ich auch. Der Körper baut ab, aber der innere Mensch, der bleibt lebendig, der bleibt stark, ausdauernd, wächst im Glauben. Gott will uns innerlich immer mehr heilen, dass wir am Ende unversehrt, unbeschädigt vor ihm stehen werden. Großartige, rundum gesunde Menschen. Es gibt aber noch einen zweiten Aspekt in dieser Unversehrtheit. Denn im Griechischen steht interessanterweise ein Wort, das bedeutet so viel wie ein ganzes Los, ein ganzes Landstück, ein ganzes Erbe, ein ungeteiltes Stück Land. Wenn wir jetzt bedenken, dass Jakobus an das Volk Gottes schreibt, er spricht die 12 Stämme in der Zerstreuung an. Ich habe früher immer gedacht, er meint Israel, aber Israel war zu diesem Zeitpunkt bereits auf die Stämme Juda, Levi und Teile von Benjamin vielleicht noch beschränkt. Somit ist 12 Stämme eigentlich hier ein Synonym für das Volk Gottes. Er spricht das Volk Gottes an und bei Jakobus ist kein so starker Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Bund. Der neue Bund ergibt sich aus dem Alten. Es ist dasselbe Volk Gottes. Man kommt vielleicht ein bisschen anders hinein, nämlich durch Glaube und Taufe. Israel war im Alten Bund Gottes Erbe, sein Los, sein Land, sein Teil. Und jetzt ist nun die Gemeinde, das Volk des Eigentums Gottes, sein Erbe, nicht mehr an ein Land gebunden, sondern verstreut über die Welt. Das Volk Gottes, die 12 Stämme in der Zerstreuung in der Welt. Gottes Ziel mit uns als weltweite Gemeinde ist aber nun, dass wir ein ganzes Erbe werden, ein ganzes Los, ungeteilt. Und wenn wir erleben, diese Zersplitterung der christlichen Denominationen auf der anderen Seite, so erleben wir auch heute zunehmend, wie die Denominationen zusammenrücken. In den letzten 20, 30 Jahren, seit ich gläubig bin, hat sich so viel getan. Gemeinsame Aktionen von verschiedensten Kirchen. Es ist faszinierend. Unversehrtheit, Ganzheit. Also erstes Vollkommenheit, zweites Unversehrtheit und das dritte kein Mangel, schreibt er. Kein Mangel soll an euch sein. Die Gemeinde soll zu einer Fülle der Erkenntnis kommen, der Weisheit, aber auch der Gaben und der Liebe. Bei Jakobus ist ganz stark immer das Tun auch mit eingeschlossen, nicht nur das Wissen. Am Ende ist eine Gemeinde, die vollkommen ist in der Liebe zu Gott und untereinander. Hier wird Liebe praktisch gelebt. Jeder Einzelne ist gerufen, jeder Einzelne leistet seinen Beitrag in Heiligkeit. Die Probleme, die wir erleben, sind eine Folge des Sündenfalls. Sie sind einfach in der Welt. Gott nimmt uns so ernst, dass er die Probleme nicht wegnimmt. Die Konsequenzen unserer Taten sind und bleiben in der Welt. Das gilt für alles, was wir tun. Aber Gott nimmt gerade diese schlechten Dinge, die wir in die Welt gebracht haben, um daraus einen Segen zu machen, um uns dadurch vollkommen zu machen. Das ist immer wieder Gottes Weg. Am deutlichsten ist das sichtbar am Kreuz Jesu Christi. Die Kreuzigung von Jesus Christus ist das Böseste, das Schrecklichste, das Schlimmste, was Menschen jemals getan haben. Der liebende, wunderbare Gott selbst wird Mensch und wird von den Menschen grausam umgebracht. Aber gerade diesen grausamen Tod und die Verwerfung Gottes durch die Menschen nimmt Gott, um uns das Größte anzubieten, die Vergebung der Sünde, Frieden mit Gott. Er sagt, wer seine Schuld mir gibt, dem vergebe ich sie. Ihr habt mich getötet. Und diesen Tod akzeptiere ich als Bestrafung für eure Schuld, wenn ihr es annehmen wollt. Stellvertretend, mein Tod ist der Tod, den eigentlich ihr erleiden müsstet, aber euch ist er erlassen. So nimmt Gott das Schlimmste und macht etwas Wunderbares daraus. So wie er aus dem Schlimmstmöglichen einen Segen für uns gemacht hat, so baut er durch die vergleichsweise winzigen Problemchen unseres Lebens und Alltags seine Gemeinde und sein Reich. Und das, sagt Jakobus, soll Quelle der Freude für euch sein. Freut euch darüber. Ihr Lieben, wir sind am Weg zu einem wunderbaren Ziel. Zu unvorstellbarer Herrlichkeit. Wir werden vollendet sein, vollkommen, fertig, unversehrt. Auch meine Knie werden nicht mehr schmerzen oder was immer unsere jeweilige Not ist. Und wir werden alles haben, was wir brauchen. Keinen Mangel wird es mehr geben. Und der Weg dahin führt fast banal. Über die Situationen unseres Alltags. Das sind die Prüfungen, die uns weiterbringen. Das sind die Dinge, die uns formen. Es ist ein bisschen so wie in der Schule. Wir brauchen immer wieder Prüfungen. Wir dürfen, sollen und müssen aber wissen, wenn wir festhalten am Glauben, im Gehorsam, in den kleinen Dingen, Tag für Tag, dann werden wir dieses Ziel erreichen. Unser Alltag ist der Ort, in dem wir uns bewähren, in vielen kleinen Schritten. Es sind nicht die großen Entscheidungen und Bewährungen, es sind die vielen kleinen, alltäglichen. Ich habe vorgestern mit Schülern ein Experiment gemacht. Wer kommt wie weit? Mit 5 riesigen Schritten. Kein einziger hat es durch das Klassenzimmer geschafft. Im Sommerurlaub waren wir bergsteigen. Und am letzten Tag haben wir eine ziemlich große Tour unternommen mit einem hohen Gipfel als Ziel. Und so ungefähr in der Hälfte des Weges begann ein langer Steilhang. Und ich fühlte mich plötzlich so müde. Ich habe schon viele solche Touren unternommen, auch größere. Und ich hatte vor Augen dieses mühsame Gehen, Schritt um Schritt. Irgendwie, ich wollte nicht. Ich wäre am liebsten sitzen geblieben oder ja, nicht mehr weitergegangen. Und dann habe ich mir gesagt, so, ich bin jetzt hier und es ist mühsam, aber irgendwann werde ich oben stehen. Und jetzt muss ich nur eins tun, den nächsten Schritt gehen, nur den einen. Und dann den nächsten.
Und dann den nächsten.
Und nach kurzer Zeit war ich wieder im Trott und hatte die Unlust vergessen. Dann hat mich mein Sohn eingeholt. Und wir hatten viele gute Gespräche. Und irgendwann, ja, würde ich oben sein.
Wir müssen uns nur auf den einen Schritt konzentrieren, der jetzt dran ist. Was ist Gottes Wille jetzt, in dieser Situation? Was sind seine Ordnungen?
So bewähren wir uns und erleben, dass wir die kleinen Gipfel erreichen, durch viele kleine Schritte. Ich habe geschätzt, dass es ungefähr 25.000 waren auf diesem genannten Gipfel. Nach gut 5,5 Stunden standen wir oben, bei grandiosem Fernblick. Es war eine wunderbare Tour. Es ist wichtig, dass wir uns an die Bewährungen erinnern. Ich war schon auf vielen Bergen, ich weiß, wie das ist und ich schaffe das. Diese Erinnerung hilft und die bringt etwas Wunderbares, sagt Jakobus, Geduld. Und Geduld im Leben, sagt er weiter, bringt uns zur Vollendung. Eine wunderbare Gelassenheit und eine feste Verwurzelung in Jesus Christus. Aber wie können wir nun unseren Alltag leben? Was sind diese vielen kleinen Schritte? Wenn es jemandem unter euch an Weisheit mangelt, sagt Jakobus, der bitte Gott. Der Schlüssel zu einem gelingenden Leben ist Weisheit. Weisheit. Was ist Weisheit? In Wikipedia habe ich gefunden, Weisheit ist ein tiefgehendes Verständnis von Zusammenhängen in Natur, Leben und Gesellschaft. Sowie die Fähigkeit, bei Problemen und Herausforderungen die jeweils schlüssigste und sinnvollste Handlungsweise zu identifizieren. Ich würde das eher ein bisschen anders formulieren, die jeweils Gottes Willen gemäße Handlungsweise zu identifizieren oder zu finden. Wir finden Weisheit bei Gott und vor allem in Christus. Der ist Gottes Weisheit. 1. Korinther 1, 24. Und die Bibel sagt durchgängig, unser Verstand ist verfinstert, die Gedanken sind verwirrt. Aber Gott will auch uns mit persönlicher Weisheit ausrüsten. Er lehrt uns, was gut ist, was vollkommen ist, was zielführend ist. Jeder braucht Weisheit, niemand ist ausgenommen. Ich erinnere mich an eine Geschichte, John Ortberg, der Pastor war in Willow Creek. Eine Frau ruft ihn an am Samstag um 4:30. Herr Pastor, meine Ehe ist am Ende, ich muss dringend jetzt mit Ihnen reden. Dann hat John gesagt, Ihre Ehe ist am Ende. Wie lange wissen Sie das denn schon? Naja, so seit 2-3 Wochen ist mir das klar. Okay, seit 2-3 Wochen, da gab es wohl auch eine Vorgeschichte, ich meine, vielleicht Krisen und so über die Jahre. Ja, seit 2-3 Jahren kriselt es schon bei uns. Na gut, also wenn Sie das jetzt schon so lange wissen, warum müssen Sie dann jetzt mit mir reden? Ach so, na, ich dachte mir, ich habe gerade zufällig ein wenig Zeit und da dachte ich, ja, das würde jetzt gut passen. Sagt er, früher hätte ich sofort gesagt, ja, kommen Sie, reden wir darüber. Aber jetzt habe ich gelernt, dass ich auch weise sein muss und Prioritäten setzen muss. Und da habe ich gesagt, aha, sehen Sie, ich habe aber gerade keine Zeit. Wissen Sie, ich muss morgen 2 Predigten halten, die möchte ich noch einmal durchgehen. Ich möchte heute Abend noch Zeit mit der Familie verbringen. Ich hätte auch keine Ohren für Sie. Aber rufen Sie mich am Montag an, dann machen wir einen Termin aus und reden über die Sache. Das ist Weisheit. Viele Menschen werden von anderen gelebt. Wir brauchen auch Weisheit, wo wir ein Ja sagen, Nein sagen. Und in allen Bereichen des Lebens dürfen wir um Weisheit bitten. Und Jakobus fordert uns auf, bittet Gott. Und er sagt uns, dass Gott sie uns gerne geben wird. Und wir sollen ihn Glauben bitten, ohne Zweifel. Ich habe viele Jahre um eine Frau gebetet. Ich war nie sicher, ob Gott mir diese Bitte wirklich erfüllen würde, denn ich kenne keine Stelle in der Bibel, dass Gott uns eine Frau zugesagt hätte. Habe ich immer gesagt, ja, ich weiß, ich habe keinen Anspruch darauf. Aber eine Bitte habe ich immer mit großer Zuversicht geäußert. Und das tue ich nach wie vor. Das ist die Bitte um Weisheit. Denn Jakobus schreibt, dass Gott uns diese Bitte gerne erfüllen wird. Sehr gerne. Gott will uns Weisheit geben. Er will uns alle Weisheit geben, die wir brauchen. Er will das. Da können wir in vollstem Vertrauen und Glauben bitten. Interessant ist, dass dann Jakobus genau an dieser Stelle die armen und reichen Brüder erwähnt. Und ich habe darüber nachgedacht, warum ausgerechnet hier? Vielleicht waren die Armen, die Niedrigen, wie er schreibt, besonders unsicher. Dürfen sie, die nichts gelten, zu dem gewaltigen Gott gehen? Ihr seid hoch vor Gott, sagt Jakobus. Und die Reichen sind das andere Extrem. Die neigen so leicht dazu, zu glauben, dass sie ja alles haben, dass sie nichts brauchen. Sie verlassen sich auf ihren Reichtum. Aber der ist Staub, sagt Jakobus. Beides ist nicht gut. Die Weisheit lehrt uns, realistisch von uns zu denken und zu erkennen, dass wir alle vollkommen von Gott abhängig sind, aber ihn bitten dürfen und sollen. Und ist es nicht bei uns ähnlich? Menschen mit so Minderwertigkeitskomplexen. Ach, Gott wird nicht für mich Zeit haben, wird nicht auf mich hören. Oder Menschen, die so groß sind. Ah, ich muss jetzt selber alles machen. Gott hilft mir nicht einfach nur so, weil ich das brauche. Ich muss einmal selber leben, dann wird mir Gott auch helfen. Nein. Bitten wir Gott um Weisheit. Bittet Gott, sagt Jakobus. Ihr braucht sie. Und dann erinnert er uns daran, dass auf die Bewährung die Krone des Lebens folgt. Menschen, die ihr Leben gemeistert haben, bekommen eine Krone. Wir sind Könige im Leben, nicht über andere Menschen, sondern über unser Leben, die Krone des Lebens. Wir haben das Leben gemeistert durch Gottes Weisheit. Wir waren nicht Getriebene der Umstände. Durch Gottes Weisheit sind wir aus den Versuchungen zur Vollkommenheit gereift. Ist das nicht fantastisch? Jakobus schreibt, es sind die, die Gott lieb haben. Gott lieben heißt ihm vertrauen, dass er es gut meint. Er will das Beste für uns und darauf vertraue ich. Darum tue ich seinen Willen. Wenn Gott sagt, mach das, dann ist das gut für mich. Ich kann ihm vertrauen, denn er will nie etwas von mir, das nicht gut ist. Schritt für Schritt. In den kleinen Dingen kann ich seinen Willen tun, in den täglichen Versuchungen. Diejenigen, die Gott lieb haben, werden die Krone des Lebens empfangen. Ja, und dann gibt es den anderen Weg, dass wir den Versuchungen nachgeben. Jakobus sagt sehr klar und deutlich, dass die Versuchungen nicht von Gott kommen. Gott will unser Bestes. Er ist absolut gut und unversuchbar. Er will niemanden zu Fall bringen. Er will uns zur Vollkommenheit bringen. Es sind unsere eigenen Begierden, die uns reizen und locken. So wie Eva die verbotene Frucht verlockend fand, finden wir oft die Sünde verlockend. Sie kommt so verlockend daher. Ist ja nicht so schlimm. Ist ja nicht böse. Frucht schaut gut aus und macht weise und klug. Aber Jakobus schreibt, die Begierde empfängt und gebiert die Sünde. Und die Sünde gebiert den Tod. Das ist eigentlich ein Paradox. Eine Geburt bringt doch Leben, aber diese Geburt bringt den Tod. Sie gebiert den Tod. Und im Gegensatz dazu stellt Jakobus die geistliche Geburt, das Volk des neuen Bundes, ist nach Gottes Willen durch das Wort der Wahrheit aus Gott geboren. Das neue, das ewige Leben. Zwei Geburten, eine zum Leben, eine zum Tod. Zwei Wege, einer zum Leben, einer zum Tod. Der Begierde Raum geben, die Sünde herrschen lassen, bringt den Tod. Gottes Wort und seinen Geist Raum geben, ihn herrschen lassen, bringt ewiges Leben. Ich möchte an dieser Stelle eine kurze Klarstellung bringen. Jakobus stellt nicht Freude und Sünde in den Gegensatz. Das könnte man jetzt vielleicht aus meinen Worten ein bisschen meinen. Man kann verzweifelt sein und trotzdem Gottes Willen tun. Aber erlöstes Christsein hat sehr viel mit Freude zu tun. Wir dürfen uns freuen. Wir haben allen Grund dazu. Und wir werden als Christen viel besser und leichter leben und gehorsam, uns leichter tun, auch mit dem Gehorsam, wenn wir lernen, in die Freude hineinzuwachsen. Die Freude am Herrn ist eure Stärke, sagt Nehemia. Nehemia 8, Vers 10. Freude bringt Kraft. Wie also gehen wir an unser Leben, an unseren Alltag heran? Vor Jahren hatte ich mit einer alten Frau zu tun, die alles in ihrem Leben negativ sah. Und ich habe mir gesagt, nein, so will ich nie werden. Und mir ist klar geworden, ich arbeite heute daran, wie ich mit 60, mit 70, mit 80 Jahren sein werde. Und ich habe beschlossen, die Dinge des Alltags nicht als Last zu sehen, sondern als Freude. Das ist mein Leben, ich habe kein anderes. Ich darf leben, ich darf die Dinge erleben, die ich erlebe. Schönes und auch Schweres. Aber das alles bin ich, das ist mein Leben. Entweder ich finde in diesem meinem Leben Freude oder ich finde keine. Entweder ich bewähre mich in diesem meinem Leben oder ich bewähre mich nicht. Worauf will ich warten? Dass alles perfekt ist? Dass die Dinge gut laufen? Das wird in diesem Leben nie dauerhaft der Fall sein. Und Jakobus sagt, es sind gerade die Schwierigkeiten, die uns wachsen lassen. Manchmal komme ich in der Früh ins Büro und meine Kollegin, die immer sehr zeitig zu arbeiten beginnt, begrüßt mich: Du, unser Prozessrechner ist wieder mal unansprechbar. In mir arbeitet es. In 3 Tagen ist Projektabgabe, wir müssen noch 2 Terabyte prozessieren. Wie oft habe ich gerufen: Herr, muss das sein? Ausgerechnet jetzt! Warum? Und dann habe ich mich irgendwann entschieden, dankbar zu sein. Das ist mein Leben, das ist meine Arbeit. Dafür bin ich hier. Danke, Herr. Danke für diese Prüfung. Ich weiß, du willst mich zu einem großen Ziel bringen. Gib mir bitte die Weisheit, die ich brauche, um das jetzt zu lösen und um auch ein Segen für meine Kollegen zu sein. Ja, und dann gehe ich das konkrete Problem an. Gelassener. Vorigen Herbst hatten wir eine sehr, sehr schwierige Zeit in der Arbeit. Es ging unglaublich viel schief und wir waren alle total überarbeitet, die Nerven lagen teilweise wirklich blank. Und jetzt vor einiger Zeit hat mir eine Kollegin gesagt, sie hätte mich damals bewundert, wie ich in dem allen so ruhig geblieben war. Das hat mich sehr gefreut. Also sogar andere merken offenbar die Folgen meiner geänderten inneren Einstellung. Das macht Freude. Was sind deine speziellen Probleme? Was sind die Versuchungen, wo du verzagen willst? Wo du müde wirst? Wo du sagst, ich will nicht mehr? Ich kann nicht mehr? Wenn du heute nach Hause kommst oder morgen in die Arbeit, in die Schule, was immer es sein mag, wenn dich die Probleme wieder einholen wollen, was willst du dann tun? Wenn du sonst immer murrst, jammerst, willst du versuchen, Gott zu danken? Danken, dass er dir das zutraut? Danken, dass er dir dein Leben gibt? Gott sogar danken für die Probleme? Jakobus sagt, halte das für Freude. Entwickle eine Haltung der Freude. Das ist dein Leben. Das sind die Dinge, an denen du dich bewähren kannst. Du hast kein anderes Leben. Du kannst dich nur in diesem Leben bewähren. Aber du kannst es. Gott ist mit dir. Er gibt dir alle Weisheit. Bitte ihn darum. Und freue dich. Freue dich. Er hat dir ein großes Ziel versprochen. Durch alle Versuchungen hindurch. Amen.